Ich wünsche euch auch viel Freude und Segen beim Zuhören. Also, es muss ja auch ankommen. Darf ja nicht der einzige Gesegnete hier sein. Ihr Lieben, in vielen Bibeln ist der heutige Predigttext überschrieben mit den Worten christliche Lebensführung. Das, was Karen hier schon gut angedeutet hat, um was es gehen soll, wie wir unser Leben leben. Und dazu lese ich den Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 6. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit dem Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, dem wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben. Soweit der Bibeltext und ich habe euch mal etwas mitgebracht und frage euch, was hat das mit unserem Predigttext gemeinsam? Also für Mike, da ist ein Bild von einer Philadelphia-Frischkäse-Packung drauf. Okay, kommen wir später noch zu. Bitte? Die Philadelphia-Gemeinde. Wir kommen später noch drauf. Gehen wir mal den Text durch. Hier sind mehrere Punkte aufgezählt, die wir in unserem Alltag umsetzen sollten. Der Autor des Hebräerbriefs war es sicherlich sehr wichtig, dass das unbedingt noch gesagt werden müsse, bevor er mit seinem Brief zum Ende kommt. Es sind 6 wichtige Punkte, die wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Okay, wir gehen mal die Punkte durch. Da war erstens, die geschwisterliche Liebe soll nicht aufhören. Zweitens, wir sollten gastfreundlich sein. Drittens, an die Gefangenen denken. Viertens, an die Misshandelten denken. Fünftens, die Ehe ehren. Und sechstens, nicht geldgierig sein. Und zum Schluss werden noch 2 Verse aus dem Alten Testament zitiert. Das klingt ja erstmal wie weitere Gebote, die wir einhalten sollen. Und wenn wir das so tun, dann können wir eigentlich ja stolz sein auf unsere Lebensführung. Denn wer so lebt, der ist doch bestimmt ein guter Mensch oder sogar ein guter Christ. Und ich fand die Einleitung sehr gut. Der erste Punkt war ja die geschwisterliche Liebe. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Bild. Denn im Griechischen steht hier, ho, Philadelphia, Mineto. Genau, ihr habt richtig gehört, ich habe Philadelphia gesagt. Philadelphia ist nicht nur der Frischkäse, sondern bedeutet wörtlich die Bruderliebe. Von Philos, der Liebe, und Delphos, der Bruder. Und bezeichnet die Art der Beziehung der Christen untereinander. Auch die Schwestern sind hier mitgemeint. Wie gesagt, das ist die Liebe, mit der sich die Christen untereinander in den Gemeinden geliebt haben und auch lieben sollen. Und die Bruderliebe oder die geschwisterliche Liebe hat eine Besonderheit. Und wir finden diese Art der Liebe auch in anderen Briefen immer wieder. Besonders auch in den Johannesbriefen, wo immer davon die Rede ist, wie wir miteinander umgehen. Die Bruderliebe oder die geschwisterliche Liebe, die ist christlich orientiert oder an Christus orientiert. Wenn wir Kinder Gottes sind und Christus ist ja der Sohn Gottes, dann sind wir Geschwister, dann sind wir Brüder und Schwestern von Jesus. Wir sind mit ihm verbunden. Und in dieser Liebe und Verbundenheit werden wir auch anderen Christen und Menschen in gewisser Weise begegnen. Diese Bruderliebe macht sich nämlich deutlich bemerkbar, wenn wir uns die anderen Punkte unserer Liste anschauen. Gastfreundlich zu sein ist der zweite Punkt. Und ja, es gibt Menschen, die haben Freude daran, andere bei sich aufzunehmen, gastfrei zu sein, einladend zu sein. Und inzwischen ist das ja sogar auch ein Geschäftsmodell geworden. Ja, kann man über eine Internetseite sein eigenes Zuhause anbieten für eine gewisse Zeit zum Wohnen, oder man hat noch ein Zimmer frei, dann kann man das anbieten für ein paar Tage oder Wochen zum Wohnen und zum Übernachten. Aber das ist dann eben keine Pension oder Hotel, sondern eher ein Privatzimmer, was eben noch so frei ist. Allerdings, hier in unserem Text hat das gar nichts mit Geldverdienen zu tun. In der damaligen Zeit galten, also Hotels, wenn man sie mal so bezeichnen kann, oder ja, sag mal, geschäftliche Unterkünfte, eher als eine nicht ganz so gute Art und Weise, wie man unterkommen soll oder kann. Ein bisschen als schmuddelig. In manchen dieser Hotels werden auch komische, ja, also schmuddelig ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Und man wollte unbedingt vermeiden, dass so ein Gerücht von einem verbreitet wird, man wäre in einem Gasthaus eingekehrt, in dem sich komische Sachen abspielen. Sicherlich, wenn es keine andere Wahl gibt, wie bei Josef und Maria, dann ist man auf diese Hilfe angewiesen. Und vielleicht waren das ja auch eher Privatleute, die in der Pilgerzeit ihre Häuser geöffnet haben. Ansonsten war man darauf angewiesen, dass man Leute kannte, die entweder andere kannten, wo man dann unterkommen konnte, oder die selbst genug Platz hatten, um Gäste aufzunehmen. Was mir aber auffällt, ist, dass es hier nicht nur auf die Geschwister begrenzt ist. Hier gilt eine besondere Weite und Gastfreundlichkeit über die geschwisterliche Liebe hinaus. So solle man sich grundsätzlich etwas, soll auch grundsätzlich etwas für Fremde getan werden. Und da tut man vielleicht gut daran, an Abraham und Sarah zu denken, die die drei Reisenden damals willkommen geheißen haben und damit tatsächlich auch Engel beherbergt. Und man sollte ihnen nicht mit einem kriescremigen Gesicht begegnen. Also, schön, dass du hier bist. Ja. Sondern wirklich freundlich sein und willkommen heißen, in geschwisterlicher Liebe begegnen und eben nichts zurückerwartend. Der dritte Punkt, hier haben wir es genauso mit einer Anweisung zu tun, die den Horizont weitet. Denn die Christen sollen Anteil nehmen an den Geschwistern, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen. Paulus und Petrus haben die Erfahrung bereits gemacht, dass immer jemand bei ihnen war und geholfen hat und wie gut es ihnen tat. Ob das einfach mit der Zeit war, die man mit ihnen verbracht hatte, die man sozusagen geopfert hat, oder ob das Nahrung war, die man vorbeigebracht hat. Beides ist denkbar. Denn die Gefängnisse damals waren nicht so komfortabel wie heutzutage. Aber was nützt einem die schönste Zelle? Gefangen ist gefangen. Und viertens, auch die Misshandelten, denen sollen wir uns zuwenden und uns geschwisterlich um sie kümmern. Wir sollen Anteil haben, als ob wir persönlich das gleiche Schicksal teilen wie sie. Es ist schlimm, wie viele Menschen heutzutage in Abhängigkeiten leben und wie Sklaven oder Abschaum gehalten werden. Es gab noch nie so viele Sklaven auf der Welt wie heutzutage. Das mag sicherlich auch an der wachsenden Weltbevölkerung liegen, aber das sollte einen persönlich nicht kalt lassen. Menschenhandel ist ein Thema. Und moderne Sklaverei gibt es. Und als Christen oder als Brüder und Schwestern sollten wir etwas tun. Es ist die Liebe des Christus, die uns hier nicht kalt lässt, die uns betroffen macht. Und fünftens, die Ehe ist auch wieder eins der angefochtenen Lebensbereiche. Auch in christlichen Gemeinden bzw. christlichen Ehen kommt es immer wieder vor, dass sich hier andere in die Ehen drängen. Es ist noch nicht mal so, dass man selbst in der Ehe untreu wird, sondern dass jemand von außen sich hineindrängt. Und da sagt uns der Autor des Hebräerbriefs, Achtung, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Ich als Außenseiter werde davor gewarnt, mich in die Ehe von anderen hineinzudrängen. Und natürlich würde es dann auch zu Untreue kommen, wenn es dann jemand geschafft hat, sich von außen hineinzudrängen und Unheil zu stiften. Außerdem ist die Ehe immer noch ein Zeichen für Gottes Bund, den er ja mit uns Menschen schließt. Auch die Eheleute sollen aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass sich einer von beiden auch so einsam oder vernachlässigt fühlt, dass man selbst ausbrechen will. In einer Ehe gibt es nur zwei Personen, die sich dieses Versprechen gegeben haben, treu zu sein und sich zu lieben, bis der Tod sie scheidet. Auch außerliche sexuelle Beziehungen werden hier nicht verschwiegen, sondern werden auch mitgenannt. Und wenn ich mich auf die Bruderliebe beziehe, also auf die Liebe zu den Geschwistern, dann halte ich mich aus Ehen grundsätzlich raus. Aus Liebe zu meinen Mitchristen werde ich mich nicht in eine Beziehung von Eheleuten drängen und Verwirrung stiften. Und das sollte auch innerhalb der Ehe selbstverständlich sein, dass man um des anderen Willen und das Leid, das über das Paar oder auch über Kinder kommen könnte, sich solch einem Missverhalten entzieht. Und weil Gott seinen Bund mit uns, mit der Ehe vergleicht und die Israeliten in der Vergangenheit ja auch ziemlich oft auch untreu waren, ist Gott wahrscheinlich auch etwas, ja, ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig, verbittert über diese Untreue und droht hier auch mit Konsequenzen. Und sechstens, die Geldgier. Die Geldgier ist etwas, was in christlichen Kreisen auch überhaupt nichts zu suchen hat. Hier steht, dass die Geldgier nicht unser Leben bestimmen darf. Warum nicht? Weil jemand anderes ja eigentlich schon mein Leben bestimmen darf. Christus, mein Erlöser, mein Herr und Heiland, mein Bruder. Er steht doch auf dem ersten Platz in meinem Leben. Und somit braucht es das Geld also nicht zu tun. Geldgier, also das krankhafte Streben nach immer mehr Geld und auch Geiz haben viel Gemeinsamkeiten. Geldgier will immer mehr und Geiz will alles für sich behalten. Man könnte also davon sprechen, dass hier Personen gemeint sind, die sehr egoistisch unterwegs sind, die sehr ich-bezogen nur das eine wollen und nicht abgeben. Geldgier kann das eigene Leben auch zerstören, denn es isoliert. Aber genauso soll es ja nicht sein. Hier werden wir aufgefordert, unser Handeln zu überdenken und uns tatsächlich auch zu fragen, was Jesus tun würde. Oder eben, was tut Jesus gerade in meinem Leben? Das ist sowieso die Frage, die der Text uns stellt. Wo handelt Jesus in meinem Leben? Wenn ich die geschwisterliche Liebe in mir wirken lasse, dann handelt ja Jesus in mir. Und dann brauchen wir nicht gierig sein, dann brauchen wir nicht in andere Ehen hineinzufuschen, dann dürfen wir gastfreundlich sein, dann dürfen wir Anteil haben an den Gefangenen und Anteil nehmen an den Misshandelten. Denn Gott hat versprochen, und hier zitiert der Autor des Hebräerbriefs ja noch zwei Schriftworte aus dem Alten Testament, aus dem Josua-Buch 1, Vers 5, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das heißt, wenn wir das also nicht schaffen, dann sagt Gott uns, doch, du schaffst das, weil ich bin ja da. Ich helfe dir. Mit mir gemeinsam kannst du das schaffen. Und die zweite Stelle ist aus Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht, was kann mir ein Mensch anhaben. An alle die auch vielleicht diese Erfahrung von Misshandlung oder Gefangenschaft haben. Nein, was kann mir ein Mensch anhaben? Der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht. Ihr Lieben, christlich zu leben kann man nur, wenn man Christus in sich hat. Christusorientiert leben. Alles andere ist nur Fassade. Ja, ich möchte christlich leben, weil Christus in mir wohnt und ich weiß, dass er nicht gehen wird. Und ich möchte Menschen zu mir nach Hause einladen, weil Christus in mir die Menschen nach Hause einlädt. Mir sind gefangene Christen nicht egal, weil sie dem Christus in mir nicht egal sind. Ich bete für die Misshandelten oder kümmere mich um sie, weil Christus in mir das Mitgefühl für sie schenkt. Ich werde die Ehe in Ehren halten, weil Christus ja auch mit mir einen Bund fürs Leben geschlossen hat, in den sich auch keiner reindrängen soll. Der will nicht, dass sich jemand einmischt. Ich müsste auch mit Konsequenzen rechnen. Und ich möchte nicht geldgierig sein, weil Christus ja in mir alles zum Leben gibt. Auf sein Versprechen kann ich mich verlassen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so sagt Jesus in der Bergpredigt, dann wird euch alles zufallen. In allen aber soll die Bruderliebe, die geschwisterliche Liebe bleiben. So steht es hier im Hebräerbrief ganz am Anfang. Christus schenkt uns diese Liebe und wir dürfen in dieser Liebe leben und handeln. Und wo ich merke, dass sie mir fehlt, darf ich Jesus bitten, mir reichlich von dieser Liebe zu schenken. Meine leeren Hände ausstrecken und Christus bitten, sie mir zu füllen. Ich bin darauf angewiesen, dass Jesus mir genauso begegnet, wie ich hier den Menschen begegnen soll. Und ich glaube, ohne die Begegnung mit Christus kann ich den Menschen auch nicht so begegnen, wie der Hebräerbrief es hier sagt. Was mir hilft, immer wieder diese Gedanken zu denken und von Jesus alles zu erwarten, sind die goldene Regel aus der Bergpredigt. So wie ich behandelt werden möchte, so soll ich auch andere behandeln. Und vor allem aber auch das Doppelgebot der Liebe, Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit ganzem Verstand, mit meinem ganzen Herzen und den Nächsten wie mich selber lieben. Das sind Erinnerungen, dass ich von Jesus alles erwarten darf. Er muss mir schenken und er wird mir schenken. Dann können wir auch für andere handeln. Und dann können wir auch Freude aneinander erfahren in dieser Geschwisterlichkeit. Amen.